Nach einer halben Stunde gerieten einige Kinder in Panik und schrien, unerreichbar geworden sogar für ihre Mütter, die sie an sich ziehen wollten. Sie wollten sich in ihrem Schreien nicht mehr anfassen lassen. Als bald darauf die letzte Kerze heruntergebrannt war, teilte sich Laschen eine völlige, ihn unter ihrer Gewichtslosigkeit fast erstickende Angst mit. Er zitterte, und es blieb ihm dennoch nichts anderes übrig, als auf allen Vieren kriechend, den Boden abtastend, einen Platz zu suchen. Ständig unterbrochen in diesem ebenso notwendigen wie sinnlosen Vorhaben von neuen Detonationen, dem danach wieder anschwellenden Gekreisch und den Rufen der Mütter. Er berührte überall Stoffgewebe und Gliedmaßen, Nasen, Füße, die ihm rasch, erschreckend rasch entzogen wurden. Er ertastete ein freies Stück Wand, wollte die Begrenzung erkunden und seine Hand senkte sich langsam auf einen menschlichen Körperteil. Es war nicht das Gesicht und nicht die Brust. Diese Körperpartie konnte er sich nicht vorstellen. Seine Hand tastete weiter. Es war der Schoß eines Mannes, über dem lappig der Burnus hing. Der Mann rührte sich aber nicht. Endlich gelang es Laschen, seine Hand wegzuziehen, sich herumzudrehen, so unendlich vorsichtig, damit es ja nicht wieder zu einer Berührung käme, die tödlich sein müsste, ihn niederschmettern. Vorsichtig setzte er sich auf den Boden. Man musste möglichst nahe der Wand sitzen. In der Mitte des Raumes würde das Gewölbe niederstürzen. Rundum an den Wänden aber Hohlraum bleiben. Keine Chance eigentlich, aber noch etwas Atem. Sehnsüchtig dachte er an den jetzt sicherlich friedlich ausgebreiteten Garten vor Arianes Haus. Sie war in der Nähe und er konnte nicht rufen, denn sie hatte Besuch, zufällig, ein Freund. Greta und die Kinder, der Abschied war ja gar nicht so schwer. Sie hatten keine Vorstellung davon, wie dicht er an alles heran musste, wie er arbeitete und wie wirklich ein Schuss war, wie wirklich er das Gewebe zerriss. Wenn er später erwachen würde, dann wäre er nur verwundet. Es wäre wie nach einem Selbstmordversuch. Hatte man ihm noch auf der Bahre eine Morphiumspritze gegeben? Er lag unter allerhand Vermummten. Tücher wogten. Was ihm so fremd war, das war Gesindel. Nichts Menschliches war deshalb auch mehr in ihm. Er brauchte das nicht mehr. Keiner war da, der ihn so verdient hatte. Es war eine gute, wirklich gefürchtete Angst, die ihn wispern ließ zu sich selbst, gefühlvoll und unbarmherzig.
Verbände gewechselt. Knochen gesägt, die Front rückte näher, er war Journalist. Und erntete nachsichtiges Lächeln. Was denn, kein Gegner, Feind? Wo ist deine Waffe, hast du keine?
Es wurde geraucht ringsherum. So manche Glut bewegte sich auch, wandelte. Machenschaften im Dunkeln, eine Extrawurst. Allerdings gar kein Licht. Er hatte keine Zigaretten mehr. Er rief viel zu schwach nach Ariane. Wollte ja auch nicht von ihr unterm Fenster etwa erwischt werden. Es ist so dreckig, der Keller. Wann kommen sie endlich, die Amerikaner, die Engländer, die Israelis, die Syrer, die Saudis? Seinetwegen konnten sie ihn ausräuchern. Der Artikel, der für ihn wichtig war, wo hatte er ihn versteckt? Und die Briefe an Greta, wo waren sie alle nur hingekommen? Jetzt war er wieder ruhig, auch äußerlich. Er hockte auf einem Bein und es zitterte schon von der Anstrengung. Er saß fett auf einem stumpfen Bein. Er fragte sich, ob er es so bis in den Morgen aushalten könnte, zwischen Pluderhosen und lang auf die Brust herabhängenden Tüchern. Die Mundhöhle weitete sich aus, immer weiter, wie ein Gähnen. Der Beschuss hörte nicht auf. Es war noch solch ein Wille darin, in dem Abfeuern, in dem rollenden Nachschub an Munition. Die Geschosse schlugen ein, rundherum, fraßen und rüttelten an allem Festen, mit nicht nachlassender Gewalt. Alles bebte, die Druckwelle warf ihn hin, Masse stürzte ab vom Gebäude, er spürte alles körperlich, jeden Riss. Nahe dem Hofeingang war der Einschlag gewesen und es schütterte und rieselte noch lange. Er hörte nichts, keinen Schrei, nur der Schutt polterte weiter. Das fand im Kopf statt. Draußen musste es schon wieder still sein. Er wollte sich aufrichten, versuchte sich aufzustützen. Die Hand in der kalten Pfütze, aber ein fremder Körper belastete ihn schwer. Eine Hand fiel ihm ins Gesicht. Er kippte wieder ganz hin. Die Schulter war nass, vielleicht war es Blut.
Ein Granatsplitter konnte ihm in die Schulter oder in das taube Bein gedrungen sein. Mit der linken Hand zog er das Messer heraus und stach zu. Glaubte im Liegen nicht genug Kraft zu haben, weil das Messer nicht weich eindrang. Es war, als ob er der Wand Stiche beibringen wollte. Endlich stach das Messer tief im Fleisch, so dass er den Griff nicht mehr bewegen konnte. Auch keine Kraft mehr hatte, es herauszuziehen. Er drehte sich auf den Rücken. Jetzt waren ein Ellbogen und ein Gesicht über ihm. Er roch das Gesicht, stemmte mit beiden Händen den Ellbogen beiseite, wodurch der fremde Körper noch schwerer wurde. Halb warf er ihn ab, halb kroch er darunter hervor. Er hörte einen tiefen Seufzer, dann klatschte etwas, vielleicht wieder die Hand, ins Wasser. Er musste hier heraus, ganz gleichgültig, was ihn draußen erwartete. Hatte er eine Leiche getötet? Einen Betenden? Er versuchte, sich an die Gestalten zu erinnern, die er vorher im Kerzenschein gesehen hatte. Ein Mann, ein alter Mann musste es gewesen sein, aus dessen Umarmung er sich befreit hatte. Er fühlte sich schon befreit, konnte sich aber nicht an das Gesicht erinnern. Es war jetzt auch gleichgültig. Als er die Stahltür öffnete, wurde er von starken Armen zurückgerissen, die Tür hart mit einem Fußtritt wieder geschlossen. Er drehte sich um und hatte die Arme wieder frei. Er schlug mit den Fäusten ins Dunkel und wieder versuchte jemand, ihn in den Griff zu kriegen. Wie gerade erst aus dem Schlaf erwacht, schlug er blind. Es war egal, was er traf. Leider hatte er das Messer nicht mehr. Beim zweiten Versuch gelang es ihm, sich durch den Türspalt hinauszudrängen. Unmittelbar hinter seinem Fuß flog die Tür wieder zu. Sie hatten ihn entlassen, aufgegeben. Er rannte los, weg von der Altstadt, schaute sich noch einmal um und sah Flammen aus den oberen Stockwerken schlagen. Kein Mensch begegnete ihm, bis er die Rue Rebais erreichte. Einmal blieb er stehen und schnallte das Messerfutteral ab. Im Vorübergehen warf er es auf einen Müllhaufen. Von seinem Fenster aus waren die Detonationen noch lange zu hören. Der Abstand war sicher. Überall im Osten waren die aufsteigenden Rauchsäulen vom Feuer aufgehellt und neigten sich und bildeten horizontal eine dunkle Bank, die aussah, als würde sie sich nicht mehr fortbewegen. An den Fingern seiner rechten Hand waren Blut und Dreck miteinander verschmiert. Ein Schuh war vom Wasser durchweicht. Auf dem Mantel war der Schlamm noch nicht eingetrocknet, vorn ebenfalls Blutspuren, auf der Hose auch, in Kniehöhe. Alles, was er getragen hatte, außer dem Mantel, knüllte er in eine Plastiktüte. Über die Wanne gebeugt bearbeitete er die Blutflecken im Mantel mit warmem Wasser und Seife und hängte ihn zum Trocknen auf. Beim Einschlafen dachte er ruhig an Ariane, die ihn nicht mehr länger zurückweisen würde. Es war unmöglich, ihr etwas von seiner Tat zu erzählen. Aber sie würde es spüren, seine neue Kraft und seinen berechtigten Anspruch. Für ihren Freund, den Araber, konnte er sich so etwas wie Verständnis schon leisten. Er schlief ruhig, traumlos, wie er am Morgen meinte.